Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Sie hören im Anschluss einen Mitschnitt des Dossier-Hinterzimmers, der Mitgliederveranstaltung der Rechercheplattform Dossier, aufgenommen am 4.12. in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters. In dieser Folge blicken wir gemeinsam mit der Innenpolitikjournalistin Anneliese Rohrer und dem Satiriker Fritz Jergitsch von der Tagespresse auf das Jahr 2024 zurück. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Vielen Dank, herzlich willkommen beim 14. Dossier-Hinterzimmer hier in der Roten Bar im Volkstheater Wien. Mein Name ist Georg Eckelsberger, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Dossier und ich freue mich heute ganz besonders, Sie und meine Gäste hier im Hinterzimmer begrüßen zu dürfen. Denn heute ist es eine ganz besondere Veranstaltung. Grundsätzlich hier im Hinterzimmer, das ist unsere Mitgliederveranstaltung der Rechercheplattform Dossier, sprechen wir über die Hintergründe des Journalismus, das, was in unserer Redaktion passiert, was am Schluss nicht im Artikel steht. Und wir laden uns immer wieder interessante Gäste ein, mit denen wir dann ebenso über die Hintergründe des journalistischen, des politischen Geschäfts reden. Und heute gibt es zwei Besonderheiten. Das eine ist, wir werden zum ersten Mal einen Jahresrückblick machen. Wir werden dieses ereignisreiche Jahr, sagen wir es mal so, werden wir heute gemeinsam Revue passieren lassen und wir haben uns zwei tolle, hochkarätige Gäste eingeladen und wir sind froh, dass beide zugesagt haben. Wir fühlen uns geehrt und ich bitte jetzt einmal um einen großen Applaus für Innenpolitikjournalistin Dr. Anneliese Rohrer und der Applaus kann gleich weitergehen. Fritz Jergitsch ist auch der Gründer und Herausgeber von der Tagespresse. Schön, dass du da bist. Sie merken es selbst, das Publikum ist begeistert. Wir haben es gemerkt, als wir die Veranstaltung angekündigt haben, war sie binnen weniger Stunden dreifach ausreserviert. Wir sind dann leiser getreten, einfach auch, weil wir den Ansturm gar nicht mehr bewältigen konnten. Ehrlicherweise hat mich das kaum überrascht, denn Sie beide sind aus meiner Sicht und aus unserer Sicht unersetzliche Stimmen im österreichischen Journalismus und gleichzeitig wahnsinnig beliebt. Und das wundert mich nicht, denn Ihnen gelingt beiden etwas Besonderes. Sie üben messerscharf Kritik an den herrschenden Verhältnissen und den herrschenden Personen. Und man hört Ihnen gerne dabei zu, man liest das gerne. Deswegen bin ich froh, Sie heute beide an meiner Seite zu wissen. Bei dieser Herausforderung, die wir heute haben, wir wollen dieses Jahr Revue passieren lassen, ohne den Mut zu verlieren, ohne in Depression zu verfallen. Frau Dr. Rohrer, ich beginne kurz bei Ihnen. Ihre Leistungen und Auszeichnungen aufzuzählen würde tatsächlich den Rahmen sprengen. Ich nenne eine aus diesem Jahr. Sie haben dieses Jahr den Concordia-Preis für Ihr Lebenswerk bekommen. Sie schreiben wöchentlich in der Presse, Sie schreiben regelmäßig im Magazin Datum, Sie haben jetzt auch einen regelmäßigen Podcast. Und all das wird dringend gebraucht in unserer Gesellschaft, denn Ihre kritischen Kommentare sind ein wichtiges Regulativ in Österreich. Und was an Ihnen geschätzt wird, meine Nachbarin, der ich erzählt habe, dass Sie kommen, hat das so gut formuliert, finde ich treffend. Sie hat gesagt, Sie haben den Durchblick. Und ich finde, das trifft es sehr gut. Und diesen Durchblick, den können wir heute auch brauchen. Die erste Frage an Sie. In so einem Jahr wie diesem, in dem doch vieles drunter und drüber geht, in dem sehr viel Veränderung passiert, behalten Sie da immer den Durchblick?
Erstens einmal ist Österreich so klein, dass man mühelos den Durch- und Überblick behalten kann im Gegensatz zu anderen Ländern. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn Sie seit 50 Jahren Durch- und Überblicken, haben Sie dann schon einen Blick auf das Wesentliche und da sparen Sie den Rest.
Super. Wir werden das heute natürlich auf die Probe stellen. Fritz Jergitsch, eine Einstiegsfrage an dich. Du kommst aus der jungen Generation der Medienmacher, bist dennoch bereits eine unverzichtbare Stimme, außerdem sehr erfolgreich und auch schon vielfach ausgezeichnet und hoch dekoriert. Vor kurzem hast du den sehr renommierten Walter-Rode-Preis bekommen. Der Erfolg insofern, zynischerweise könnte man sagen, du hast mit der Satire vielleicht einfach die wirklich passende Erzählform für den österreichischen, für den Politikbetrieb gefunden. Deswegen dieselbe Frage an dich. In so einem Jahr, in dem viel Schlimmes auch passiert, gelingt es dir da, immer den Humor zu behalten?
Ich finde, gerade wenn viel Schlimmes passiert, dann hilft doch eigentlich der Humor am besten, damit zurechtzukommen. Zumindest ist es bei mir so und ich glaube, es geht auch anderen Menschen so, dass einfach Humor so im Alltag einfach sehr hilfreich ist, gerade in Österreich oder gerade in so Zeiten wie diesen.
Wir setzen auf beides heute. Wir wollen mit Durchblick und Humor diesen Abend begehen. Und wir beginnen jetzt mit unserer Zeitreise. Also festhalten, wir starten jetzt die Zeitmaschine und reisen zurück in den Jänner 2024, an den Anfang dieses Jahres. Und wir landen bei unserem Ausflug als erstes in Nürnberg, in der deutschen Stadt Nürnberg. Und zwar, es ist der 20.01. Wir blicken hier auf dem Foto auf den völlig überfüllten Willy-Brandt-Platz. Es ist eine Großdemo. An diesem Wochenende finden in ganz Deutschland Demos statt. Ungefähr 1 Million Menschen geht gegen Rechtsextremismus auf die Straße, gegen Rassismus auf die Straße. Auslöser waren Berichte der Rechercheplattform Korrektiv über ein Geheimtreffen von einflussreichen Rechtsextremen. Auch Martin Sellner war dabei. Es wurden da dem Vernehmen nach Deportationspläne diskutiert. Es gibt einen öffentlichen Aufschrei. Frau Dr. Rohrer, das Jahr 2024 beginnt also mit einem großen öffentlichen Protest, Aufschrei gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, für Demokratie. Wie haben Sie das damals erlebt und wie bedeutend war das aus Ihrer Sicht?
Naja, erlebt habe ich es. Mein erster Gedanke war ausgerechnet Nürnberg. Und mein zweiter Gedanke war, dass ich angenommen habe, in Österreich würde man nicht so viele Leute zu dem Thema auf die Straße kriegen. Ich habe mir gedacht, aber vielleicht irre ich mich, das wäre ganz schön. Ist natürlich, ja, wenn man, also Deutschland, 10-fach so, 100.000, glaube ich, kriegt man doch auf die Straße. Aber wir haben da ein bisschen eine Hemmung, würde ich sagen. Jetzt. Mhm. Das war in den 90er Jahren schon anders. Ich meine, die 280.000 Leute beim Lichtermeer und damals ging es um die Flüchtlinge aus Bosnien und den Ausländerfeindlichkeit der FPÖ. Also, ja, vielleicht sind wir auch müder geworden, ich weiß es nicht. Mhm.
Fritz, wie hast du diese, du wirst das sicher damals auch verfolgt haben, das war eigentlich das bestimmende mediale und politische Thema zum Anfang des Jahres. Wir werden jetzt heute noch sehen, wie sich das Jahr weiterentwickelt hat. Das hat sich ja nicht unbedingt fortgesetzt. Wie hast du das damals erlebt? Wie bedeutend fandest du das?
Ich weiß nicht, ich habe mir damals gedacht, in Österreich würde dieses Treffen wahrscheinlich nur mit Schulterzucken irgendwie zur Kenntnis genommen worden sein. Und ja, das finde ich immer schön, wenn sich Leute natürlich so engagieren, weil ich glaube, dass die Leute, die solche Treffen organisieren, die leben immer ein bisschen von der Erzählung, wir würden das Volk vertreten, und da finde ich das dann immer besonders wichtig, dass sich Leute finden, die sich dem entgegenstellen, diesem Narrativ, und zeigen, na hallo, das Volk ist schon noch ein bisschen größer. Und darum finde ich das schön, wenn Leute dagegen demonstrieren.
Aber das Traurige war, es hatte bei uns keine besondere Diskussion ausgelöst. Und die Medien haben das auch nicht beflügelt. Hallo? Haben Sie es übersehen?
Die Tagespresse setzt sich ja mit rechter Politik, mit rechten Parteien auseinander, hat zum Beispiel einen Rechtsstreit gegen die FPÖ geführt. Über die vergangenen 2 Jahre, wie ich gerade gehört habe, ist die Tagespresse hier auf der Siegerstraße. Kann man sich gut lustig machen über Rechtspopulisten, über Rechtsextreme?
Ja, auf jeden Fall. Ganz besonders lustig machen kann man sich darüber, weil sie sich immer ganz besonders ernst nehmen. Ich meine, kann man sich so über eine politische Richtung per se lustig machen? Ich finde, man kann sich vor allem über Charaktere lustig machen, über Persönlichkeiten, über Leute mit Ecken und Kanten. und über Leute auch mit Fehlern, mit Makeln und Leute, die sich sehr ernst nehmen, die sich vielleicht zu ernst nehmen. Und da findet man natürlich besonders viele irgendwie, vor allem im rechten Eck.
Rückblickend muss man ja sagen, dass diese Empörung hat sich weder in Deutschland noch in Österreich wirklich in Wahlergebnissen dann später niedergeschlagen. Können Sie das, wie passt das irgendwie zusammen? Können Sie das interpretieren, Frau Dr. Rohrer?
Naja, der Rechtsruck, den wir überall sehen, der ist ja leider von mehr befördert als von Rassismus und Anti-Ausländer. Und das ist das Problem. Der ist befördert von Lebensangst. Also diesem Rechtsruck überall habe ich wenig Lustiges entgegenzusetzen oder abzugewinnen, vielleicht Sie.
Naja, uns fällt es auch irgendwie bei vielen Themen schon schwer, da noch irgendwie einen Witz drüber zu machen. Das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir oft im Alltag haben, wenn dann die Schlagzeilen nur noch von Krieg und Zerstörung und Treffen über Remigration dominiert wird. Da ist es dann schon manchmal schwer, noch irgendwie dem komische Aspekte abzugewinnen. Und das hat sich vielleicht in den vergangenen Jahren ein bisschen geändert.
Das ist eine gute Überleitung. Wir werden jetzt das Kalenderblatt umschlagen und wir werden in den Februar weiterziehen. Es ist, wir bleiben bei sehr bedrückenden Themen. Das bleibt uns natürlich heute nicht erspart. Im Februar schockiert eine schreckliche Nachricht die Welt. Am 16. Februar wird bekannt, dass der russische Oppositionelle Alexei Nawalny, der zu diesem Zeitpunkt bereits jahrelang in einer Strafkolonie inhaftiert ist aufgrund seiner politischen Aktivitäten von Wladimir Putin, dort verstorben ist. Die Umstände sind bis heute ungeklärt, aber es ist natürlich völlig klar, dass es kein natürlicher Tod war, dass es hier um Mord geht. Fritz, weil du das gerade gesagt hast, ich in meiner Recherche, ich war beeindruckt, am selben Tag hat die Tagespresse eine Meldung veröffentlicht, die wir uns als nächstes anschauen. Jetzt sehen wir gerade noch Alexei Nawalny. Ich lese vor, am selben Tag veröffentlicht, beruhigend, Österreichs Gas kommt zu 98% von russischem Serienmörder. Der Vorspann, Herr und Frau Österreicher können derzeit gut und vor allem warm schlafen, die Energieversorgung des Landes ist in sicheren Händen, laut Bundesregierung stammen bereits 98% der Gaslieferungen von einem psychopathischen Serienmörder aus Russland. Was soll schiefgehen? Da war ich ehrlich beeindruckt heute, weil ich mir gedacht habe, am selben Tag bei dieser Meldung hier so aus meiner Sicht treffsicher Satire zu machen, da würde mich der Einblick interessieren, wie waren da bei euch die Prozesse, dass es dazu gekommen ist?
Also wir haben schon intern so gewisse Abläufe implementiert, dass wir auf solche Ereignisse eigentlich immer sehr schnell reagieren können. Ich glaube, unsere Rekordzeit war nach dem Rücktritt von Reinhold Mitterlehner im Jahr 2017, innerhalb von 20 Minuten nach seiner Rücktrittsrede der Text dazu. Und das ist uns schon wichtig, dass wir schnell sind, einfach weil wir glauben, dass das ein bisschen auch die Lücke ist oder unser Platz ist, den wir in den Medien halt haben, dass wir eben die sind, die auch dann recht schnell irgendwie dann den Artikel dazu haben. Und ja, das ist auch ein Thema, das uns enorm wichtig ist, einfach weil wir immer ein bisschen gegen diese österreichische Wurstigkeit ankämpfen wollen, die so das Verhältnis zu Russland betrifft. Das haben wir heute wieder gelesen. Der Jan Masalek hat sich überlegt, wie man den Investigativjournalisten Christoph Grossev ermorden könnte. Jan Masalek, der FPÖ-Freund und Dinner-Partner von Sobotka. Also da gibt es noch enorm viel zum Aufarbeiten. Und für uns ist vor allem eben das Verhältnis von Österreich zu Russland eins, das wir wirklich, wo es nur geht, zur Sprache bringen.
Frau Dr. Rohrer, setzen wir vielleicht einfach gleich bei diesem Dreh sozusagen dieser Meldung an. Hier diese satirische Meldung daraus zu machen, ist es wichtig, auch so ein Ventil zu schaffen, weil wenn so eine schreckliche Meldung kommt, wo auch die Ungerechtigkeit quasi so offensichtlich ist, wie bei diesem Mord eben an Nawalny, das bleibt ungesühnt, wie reagiert man da journalistisch drauf?
Naja, kritisch würde ich sagen und zum einen fassungslos, aber zum anderen schon kritisch und versucht dann zu schauen, was da alles noch involviert ist. Zum Beispiel, wenn Sie Nawalny ansprechen, ist schon aufgefallen, dass in den Tagen oder Stunden sogar nach seiner Todesnachricht plötzlich aufgetaucht sind, vor allem in den sozialen Medien, dass er ja gar kein so lupenreiner Demokrat war, wie alle tun. Und da zu dem Zeitpunkt war es nicht so klar, aber da fragt man sich dann schon, hat der Serienmörder dann sofort die Fake News angeworfen oder woher kommt das? Ist auch nie, und das ist die Schwäche bei den ganzen Geschichten, es ist auch nie weiter diskutiert oder weiter recherchiert worden, ist das wahr, was man ihm da nachgeworfen hat ins Grab sozusagen, oder ist das wirklich also eine Geschichte der russischen Desinformation? Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie witzig man das alles finden kann. Wir müssten da viel sorgfältiger sein. Und bei dem Beitrag mit dem Gas und den Serienmörder und so, ich meine, ihr habt schon manchmal ein Problem mit dem Zeitpunkt, ne? Weil das wäre vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, lustiger, nein, nicht lustiger, aber schmunzelnder aufgenommen worden, wenn es nicht am gleichen Tag gewesen wäre mit der Todesnachricht.
Ich persönlich finde das wieder sehr treffend, dass das da auch kam und passend, aber so sind auch die Geschmäcker sicher verschieden. Wir haben noch viele Monate vor uns und der Krieg in der Ukraine, die Desinformation und so weiter, das ist natürlich ein Schatten, der auf dem Jahr liegt und der uns auch ins nächste Jahr begleiten wird. Wir werden uns jetzt trotzdem, ich sage mal, etwas trivialeren Themen zuwenden. Wir kommen jetzt nach Österreich in die Politik. Und zwar, wir reisen weiter in den März und wir kommen in die Festspielstadt Salzburg. Wir sehen hier drei Herren an einem Rednerpult bei einer Pressekonferenz. Und im März ist in Salzburg, haben sich kurz die Verhältnisse jetzt geschaut, als würden sie sich komplett umdrehen. Dort wäre beinahe ein Kommunist Bürgermeister geworden in der Festspielstadt Salzburg. Wir sehen hier auf dem Foto die Spitzenkandidaten der Kommunalwahlen bei einer Pressekonferenz, und zwar sind hier zu sehen Bernhard Auinger, SPÖ, mittlerweile Bürgermeister. In der Mitte Florian Greibig, ÖVP, großer Wahlverlierer. Und rechts Kai Michael Danke, KPÖ, quasi der Überraschungsmann, der hier realisieren konnte. Mit 28% wurde Danke von der KPÖ bei der Bürgermeisterwahl in Salzburg eben ganz knapp Zweiter. Hinter Auinger wurde fast Bürgermeister. Ja, wir sind also in der österreichischen Innenpolitik angelangt. Frau Dr. Rohrer, war das so die erste große politische Überraschung des Jahres?
Naja, Überraschung würde ich nicht sagen, aber es war das erste größere Ereignis, mit dem man sich beschäftigen konnte. Und im Rückblick finde ich das sehr bezeichnend. Danke, Hu. Kein Mensch redet mehr über ihn. Und wochenlang haben wir uns damit beschäftigt, also wird er, was weiß ich, Dritter und zur Nationalratswahl, und wird er der Bürgermeister in der Stichwahl, so wie in Graz, und kommen jetzt die Marxisten hinter oder vor, blabla. Das waren alles Diskussionen, die sich eigentlich völlig erübrigt haben.
Ja, die rote Welle ist ausgeblieben. Ich weiß nicht, ob sie jemand wirklich erwartet hat. Fritz, ich habe natürlich auch bei euch nachgeschaut. Ihr habt auch das überraschend gefunden, dass die ÖVP Dritter war, aber ihr habt es anders sozusagen eingeschätzt. Die Tagespresse hat berichtet, KPÖ ist schockiert, denn die Partei, die immer wieder mit Nazis koaliert, erreicht in Salzburg Platz 3, also die ÖVP überraschend eben mit einem Wahlerfolg auf Platz 3 gelandet. War das Wie seid ihr da drauf gekommen auf dieses Framing und seid ihr eigentlich geklagt worden wegen den Nazis?
Geklagt wurden wir nicht deswegen. Wir haben damit vor allem kritisiert diese Scheinheiligkeit von der ÖVP, die da halt sagt, naja, um Gottes Willen, so viele Menschen wählen eine kommunistische Partei. Was erstens einmal, wenn man sich jetzt mit der Historie der KPÖ befasst, natürlich schon einmal ein Schwachsinn ist und zweitens einmal halt insofern scheinheilig ist, weil die FPÖ Niederösterreich mit einem Udo Landbauer koaliert, der in seinem Liederbuch drin stehen hat, wir schaffen die 7. Million. Also da finde ich, hat man nicht das Recht, sich über einen Wahlerfolg der KPÖ so aufzuregen. Und das große Thema, das wahlentscheidende Thema in Salzburg war ja auch eigentlich das Thema Wohnen. Da hatten wir auch einen Artikel darüber, wo wir das aufgegriffen haben. Und ich meine, Salzburg ist halt eine Stadt, die ist zwischen drei Bergen eingezwängt. Da ist halt kein Platz für zum Wohnen. Da sind halt die Mieten und die Eigentumspreise entsprechend hoch. Und dann ist es auch völlig logisch, dass eine Partei gewinnt. Oder ich glaube, die KPÖ war Platz, was waren sie, Platz zwei?
KPÖ war auf Platz 2, sowohl bei der Bürgermeisterwahl als auch bei der Gemeinderatswahl.
Ja, dass dann eine Partei eben so stark ist, die das Wohnen als Hauptthema hat, das ist dann auch nicht so überraschend natürlich.
Vielleicht auch das als Nachfrage, man hört ja jetzt auch bundespolitisch von der LKK zum Beispiel nicht so viel, aber in Graz hört man schon viel und lokalpolitisch mache ich, ich weiß nicht, wie sehr Dankl vielleicht in Salzburg regieren kann, Frau Rohrer, was ist da nicht doch sehr viel Potenzial in Wirklichkeit, das sich da gezeigt hat in Salzburg und in Graz für ja eine Art Politik, die eben sehr stark sich zum Beispiel um das Thema Wohnen, Soziales und so weiter kümmert?
Wollen Sie mich jetzt wirklich dazu treiben, die KPÖ bundespolitisch ernst zu nehmen?
Ja. Vielleicht ist es
mich stört an der ganzen Geschichte. Ich meine, Graz, das K, das Bürgermeisteramt gewonnen hat, das war ganz eindeutig. Ich meine, wenn man da vorher in der Steiermark war, konnte man sich nur wundern, welche bürgerlichen Familien alle KPÖ gewählt haben. Das hat also einen ganz besonderen Grund. Was mich nur gestört hat an dem sehr sympathischen Herrn Dankl, ist unsere Medienreaktion drauf. Ja. So zu tun, als wäre das jetzt der neue Star und würde von dem Spitzenkandidat der KPÖ, also die große marxistische Gefahr bei der Nationalratswahl ausgehen. Da wäre ich... Also mir geht ja der Humor ab, er ist eher lustiger, aber das würde sich schon für Ironie oder Sarkasmus, würde ich sagen, Sarkasmus andienen. Obwohl ich gegen Sarkasmus bin und jemand hat mich gefragt, warum ich nach 50 Jahren österreichischer Innenpolitik noch immer die Sache so ernst nimmt, sage ich, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder man nimmt sie ernst und macht weiter oder man wird sarkastisch. Aber je älter man wird, also als sarkastische Alte ist nicht sehr attraktiv.
Also, da sehe ich keine Gefahr.
Aber das wäre ein guter Beispiel gewesen, wo man sich in den oder Zynismus hätte flüchten müssen.
Mhm. Wir gehen jetzt weiter in den April. Und im April war weltweit viel los. Es waren Parlamentswahlen in Indien zum Beispiel. Es gab eine kriegerische Eskalation in Nahost. Der Iran hat Israel attackiert. Aber wir haben jetzt den Fokus wieder auf ein innenpolitisches Ereignis ausgewählt. Und zwar landen wir in Wieselburg. Und zwar am 27. April 2024 tagt in Wieselburg das zweithöchste Gremium der SPÖ, der SPÖ-Parteirat. Und wir sehen hier ein Foto von SPÖ-Chef Andi Babler bei diesem SPÖ-Parteirat. Und es ist eine Veranstaltung, ich habe mich da inspirieren lassen von einem Kommentar von Ihnen, Frau Rohrer. Es ist eine Veranstaltung, auf der die SPÖ sozusagen die Partei wieder einmal einschwören will für den Wahlkampf, für die Wahlkämpfe, die anstehen, fit machen will. Dieses Ereignis hat Sie zu einem Kommentar inspiriert. Ich darf kurz zitieren. Der Titel des Kommentars lautet Das Wunder von Wieselburg? Die Geheimnisse des Andi Babler. Und ich zitiere kurz ein paar Zeilen. Auf eine Aufholjagd, die ihm niemand zutraut, bauen Babler und seine Partei. Glauben Sie an ein Wunder von Wieselburg? Beobachter können unschwer mit freiem Auge erkennen, dass die SPÖ zurzeit weder Einheit in der Partei noch bei all den Querschüssen Übereinstimmung von Programm und Person anbietet. Also Sie nehmen die SPÖ ihr ernst, aber Sie erkennen auch das, was vielleicht sich hier auch bei der SPÖ anbahnt, dass es kein optimales Jahr wird. Die Frage dazu, die SPÖ ist eine ganz eigene Geschichte. Wie ordnen Sie dieses suboptimale Jahr der SPÖ in einer Reihe von suboptimalen Jahren der SPÖ ein? Und was sagen Sie dazu, dass diese Partei jetzt eigentlich trotzdem kurz vor einer Regierungsbeteiligung steht?
Also eigentlich, das, was in Wieselburg sich abgespielt hat, entzieht sich jedes Kommentars und nachher überhaupt. Ich meine, die einzige Frage, die seit Wieselburg mich wirklich umtreibt, ist, sind die so dumm oder tun sie nur so? Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass die in der SPÖ zum Beispiel, dass die sich nicht einkriegen und nicht verstehen, dass das, was sie aufgeführt haben in der Partei und jetzt auch noch aufführen, dass das einfach wirklich politischer Selbstmord mit Anlauf ist. Selbst wenn sie jetzt zu einer Regierung kommen, wenn das so weitergeht. Und sie lassen ja den durch Veränderung der Excel-Liste in den Vorsitz gehobenen Babler, die lassen ihn ja nicht leben. Und mir ist das wirklich, ist das Mangel an Intelligenz? Ist das reine Bösartigkeit? Ich kann keine gültige Frage drauf, Antwort drauf geben. Aber es setzt sich fort und es setzt sich fort bis in die Tage jetzt. Ich meine, was soll eine Aussendung, also die müssen zahlen, die profitiert haben, worauf er nimmt ja nicht einmal das Wort Vermögensteuer in den Mund und schon kriegt der Karl Nehammer so ein Häus und schickt eine Meldung nach, ja, dann sind halt die Verhandlungen zu Ende. Also die Merkel würde sagen, Männer.
Fritz, für euch bei der Tagespresse kann man, glaube ich, ganz nüchtern sagen, war und ist die SPÖ in den vergangenen Jahren sicher ein wichtiger Inhalt, ein wichtiges Thema, Konjunkturmotor quasi. Wie fällt deine also bist du da einfach dankbar oder wie fällt deine Einschätzung zur SPÖ ein?
Also die Meldung mit der Excel-Liste war für uns ja eigentlich eine existenzielle Krise. Weil wir einfach nicht gewusst haben, wie wir das noch toppen sollen. Also sitzt du dann da und lässt dir Headlines einfallen und du merkst, dass einfach keine Headline so gut ist wie die Upper-Meldung. Und wir haben dann einfach zugesperrt für einen Tag. Und haben dann am nächsten Tag halt gemerkt, dass wir bei der Redaktionssitzung uns ebenfalls verzählt hatten und dann doch wieder weitermachen. Aber ja, ich meine, diese ständige Krise der SPÖ, ich glaube, die SPÖ hat irgendwie zwei große Probleme. Ich finde, dass sie beim Thema Zuwanderung intern total zerstritten sind und irgendwie auch diesen demografischen Spagat zwischen Stadt und Land nicht hinbekommen. Und in den Städten schon noch reüssieren, das hat man ja jetzt gesehen, die SPÖ war ja jetzt in Wien sehr stark, der Babler kommt in Wien gut an, aber halt in den ländlichen Regionen gar nicht. Und ich finde, das zweite große Problem der SPÖ ist, dass sie eigentlich seit dem Ende der Ära Faymann keine Spitze mehr hatten mit einer echten Hausmacht. Also der Faymann, wir haben den immer extrem hart verarscht, weil er halt irgendwie ein sehr lustiger Kerl war. Aber der hat schon seine Partei verstanden. Er hat schon gewusst, wie seine Partei funktioniert. Der Kern hat das gar nicht gewusst. Ich finde, dass daran ist er auch gescheitert, dass er halt einfach nie seine Leute irgendwie mit in der Partei positionieren konnte. Randy Wagner sowieso nicht. Die hatte die hat jetzt auch irgendwie kein Gespür für die SPÖ und der Babler auch nicht. Also der Babler kommt da halt aus Treskirchen und hat eigentlich intern, ich glaube, man hat so das Gefühl, die meisten Leute, die meisten Granten, die in der SPÖ unterstützen, machen es eher so aus Mitleid oder weil es halt zufällig auch mit ihren eigenen Interessen einhergeht. Und deswegen, sie verstehen halt, wenn wir jetzt den Babler auch noch absägen, dann ist überhaupt aus. Und deswegen ist er, glaube ich, noch da.
Frau Rohrer, wie sehen Sie das?
Anders. Mhm.
Wir bitten.
Na, ich finde das extrem unfair, nämlich gerade in der Situation bei der SPÖ, das alles auf den, sagen wir, einen Kern, das ist ein besonderer Mann, würde ich mal sagen, aber finde ich extrem unfair, das auf die Randy Wagner zu schieben und das auf den Babler zu schieben. Wenn ich gesagt habe, ich weiß nicht, sind die so dumm oder tun sie nur so? Die haben ja keine Disziplin und das ist eigentlich das Erschreckende, weil das ist das, was die SPÖ ausgezeichnet hat. Aber wenn du ständig, ich meine, erinnern wir uns, ich weiß nicht, haben Sie was gemacht drüber, wäre lustig, die Randy Wagner ist gewählt worden zur Vorsitzenden mit, ich weiß nicht, 90 oder 99 oder halt irgendeinem kommunistischen Ergebnis. Und sie war noch nicht einmal aus dem Zelt oder wo das war draußen, hat der Wiener Bürgermeister schon angefangen zu mosern. Sie wird schon noch lernen oder so irgendwas. Von der ersten Sekunde hat die Partei oder gewisse Flügel daran gearbeitet, dass die nichts auf die Reihe kriegt. Anstelle, dass man hergeht und sagt, okay, du kennst dich nicht aus, so und so, wir helfen dir in der Parteiarbeit und Kommunikation und so. Nichts. Von der ersten Minute an hat man sie runtergetragen. Und dann ging das weiter. Und bei ihm ist es ja genauso. Ich meine, nicht, dass er ideal wäre, aber wenn du keinen Erfolg hast, und wenn dir die eigenen Leute nachsagen, du kannst es nicht, und das auch noch öffentlich, dann kannst du keinen Erfolg haben. Und wir wissen, hätte er irgendwelche Prozente dazugewonnen, wäre er heute der Hero. Aber wie soll er das machen, wenn da jemand aus dem Burgenland dann wieder, ja, und der Herr Dornauer, das muss doch eigentlich ideal gewesen sein, der Herr Dornauer mit seinem Gewehr, wenn der sagt, ja, aber er muss zumindest den zweiten Platz. Jeder hat sich berufen gefühlt, ihm irgendwelche Hötzeln oder Messer hineinzurennen. Daher bin ich nicht der Meinung, dass die, also Randy Wagner oder auch beim Gusenbauer, man müsste sich damit beschäftigen, was mit der SPÖ passiert ist, die für Österreich so wichtig war in der Nachkriegszeit, dass die jede Parteidisziplin verloren haben. Der Gusenbauer ist am Faymann gescheitert, ja, den hat der Faymann hinausgedrängt. Der Faymann wurde vom 1. Mai am Rathausplatz weggepfiffen.
Vielleicht um das Kapitel SPÖ, auch wir müssen es auch für heute langsam abschließen oder zumindest einmal einfangen. Ich höre jetzt da nicht den großen Optimismus bei den beiden raus, dass das hier schnell besser wird bei der SPÖ. Die SPÖ wäre aber nach den aktuellen Gegebenheiten doch ein wichtiger Bestandteil für eine tragfähige Regierungslösung in Österreich. Kurze Antwort, glauben Sie, haben Sie Hoffnung, dass das bei der SPÖ jetzt irgendwie, dass die den Turnaround schaffen, dass das jetzt besser wird in nächster Zeit, oder wird das vorher nochmal schlimmer?
Ja, das wird bei allen, also minus FPÖ, weil die haben den Kickl einzementiert, aber das wird auch bei der ÖVP schlimm, es fehlt das Personal.
Mhm. Fritz, hast du Hoffnung? Wird es besser, wird es schlechter?
Ich befürchte halt, dass in der SPÖ erst dann wirklich eine Spitze am Ruder sein wird, die reüssieren kann, wenn es eine Spitze gibt, die halt auch von den anderen Landesparteien respektiert wird. Und das kann nur jemand sein, der selber aus einer großen Landesgruppe kommt. Und ich glaube, solange das nicht passiert, bin ich eher pessimistisch.
Wir schlagen wieder, wir blättern weiter im Kalender und wir kommen jetzt in den Mai und da passiert etwas, ein Ereignis, das vermutlich in der österreichischen Journalismusbase das kontroverseste Thema des Jahres war. Und zwar, wir sehen hier ein Foto vor grünem Hintergrund, die Grünen-Spitze, in der Mitte Kogler, daneben die damalige EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling und sonst noch Spitzenpolitikerinnen. Bei einer Pressekonferenz, der Fall Lena Schilling bricht im Anfang Mai aus aufgrund eines Berichts im Standard, in dem vorwiegend anonym Vorwürfe gegen Lena Schilling erhoben werden. Es geht unter anderem darum, dass sie Unwahrheiten verbreitet haben soll und einem Journalisten eine Affäre angedichtet haben soll. In Folge wird nicht nur die Person Lena Schilling stark kritisiert, sondern es gibt eine zweite große Diskussion, insbesondere im Journalismus, über die Legitimität der Berichterstattung, über sozusagen auch den Umgang mit dem Vorfall. Es gibt dazu später auch eine Entscheidung des österreichischen Presserates, der klarstellt, dass es sich hier um einen Verstoß gegen den Ehrenkodex des Presserats gehandelt hat, denn es wurden in diesem Artikel viele anonyme Quellen zitiert, die auch Werturteile gefällt haben. So viel einmal zur Faktenlage. Es ist ein verworrener Fall. In meiner Wahrnehmung haben sich die Fronten eigentlich nie wirklich geklärt, sowohl bei dem Thema A, Lena Schilling, als auch beim Thema B, wie war die Berichterstattung. Ich würde heute gerne ein bisschen einordnen, was bleibt übrig vom Fall Schilling. Ich zitiere Sie wieder, Frau Rohrer, Sie haben damals geschrieben, das war der bisher krasseste Fall von Selbstbeschädigung einer Partei in einer an Demolierung in Eigenregie nicht armen politischen Landschaft. Ja. Was bleibt heute vom Fall Schilling? Ist es einfach in Vergessenheit geraten? Ist es ein bleibender Schaden?
Naja, ich fand den Fall Schilling, also österreichischer ging es ja nicht. Ne? Wir haben da diskutiert, hat sie jetzt gelogen? Wie viel Affären hat sie sich erlogen? Hat sie ausgeplaudert, was sie nicht ausplaudern hätte sollen? Also, ich muss ehrlich sagen, im Mai... war für mich schon ein Tiefpunkt. Da habe ich mir schon kurz überlegt, warum drehst du eigentlich nicht den Computer einfach ab und gehst?
Haben Sie das dann gemacht, oder?
Nein, habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich politiksüchtig bin. Aber ich fand das so, und da, wie heißt das Ehepaar? Männer, ja. Und er in Ö24, sie überall anders. Nein, es ist so österreichisch, es ist so genannt. Und noch einmal, die Medien hatten, jetzt was den Fall Schilling anlangt, nämlich sie, machen denselben Fehler, bauschen Sachen auf, die einfach nicht aufgebauscht gehören. Aufbauschen musste man die Reaktion der Grünen. Das war inferior.
Das war dann das berühmte Gemurkse und Gefurze, das der damalige Vizekanzler...
Das war inferior. Die haben sich verhalten wie jede Altpartei seit den 70er Jahren. Das war die Riesenenttäuschung. Na gut, jetzt haben sie dann, weiß nicht wegen einem Fall Schilling, aber generell die Rechnung der Enttäuschten präsentiert kriegt.
Der Fall Schilling sicher ein lohnendes Beispiel für zukünftigen Journalismusunterricht. Also man kann da sehr viel daran diskutieren, glaube ich, an dem Fall. Fritz, mich würde deine Meinung auch zu der Causa interessieren. Wie hast du das verfolgt und wie ist deine Meinung dazu?
Naja, es war für uns irgendwie auch ein schwieriges Thema, weil da war die, normalerweise ist es für uns einfacher, wenn die Rollenverteilung gut und böse irgendwie ganz klar ist. Und da waren irgendwie, haben sich beide Seiten irgendwie ganz, ganz schwierig verhalten. Und ja, das für uns auf jeden Fall ein großes Thema war eben auch dieses Krisenmanagement der Grünen. Da insbesondere dieser unsägliche Silberstein-Methoden-Saga, der ja wirklich da, also...
Ich glaube, das war Olga Voglauer, die das gesagt hat.
Ja, und ich finde... Da kann man ja, ist es jetzt ein antisemitischer Code? Ich finde schon, man kann natürlich auch argumentieren, nein, aber von einer Partei wie den Grünen würde ich mir erwarten, dass sie von einem Begriff, der auch nur im Verdacht steht, ein antisemitischer Code zu sein, dass sie den nicht verwendet. Also das fand ich absolut letztklassig. Also,
Kärntnerin
darf man nicht vergessen. Ja. Also, ja.
ein Tiefpunkt, ich glaube, darauf können wir uns einigen, ein Tiefpunkt des österreichischen innenpolitischen Geschehens dieses Jahr. Deswegen lassen wir den auch gleich hinter uns und gehen weiter. Ein Monat, wir waren jetzt im Mai, wir gehen jetzt in den Juni und jetzt kommt eine spannende Geschichte und wir bleiben bei der Partei und wir bleiben auch bei einer Frau, nämlich bei Frau Umweltministerin Leonore Gehwessler, die der doch ein veritabler Coup gelingt im Juni, die gegen den Willen oder ohne Übereinstimmung mit dem Koalitionspartner ÖVP auf EU-Ebene beschließt, dem EU-Renaturierungsgesetz zuzustimmen und dieses dann letztlich auch ermöglicht hat auf EU-Ebene. Damals findet auch die Fußball-EM statt in diesem Monat, aber in Österreich in der Innenpolitik heißt das Match Gehwessler gegen ÖVP, Gehwessler gegen Edtstadler, Gehwessler gegen Nehammer. Frau Rohrer, wie ist das Match ausgegangen?
Für Gehwessler würde ich sagen 1-0.
Manöverkritik, war es ein taktischer Erfolg, wird es ein Pyrrhus-Sieg sein, weil die Grünen jetzt nie mehr jemals wieder auf eine Zusammenarbeit mit der ÖVP zählen können.
Das ist kein Fehler.
Fritz, ihr habt damals einen interessanten, ihr wolltet damals vermitteln, so habe ich das interpretiert, ihr habt damals einen Kompromissvorschlag eigentlich eingebracht bei der Tagespresse. Ihr habt damals berichtet, um ÖVP. Genau. Jetzt lacht auch Frau Bauer. Also um die ÖVP bei der Renaturierung umzustimmen, will die EU jetzt auch Korruptionssümpfe schützen. Wir haben vorher über die SPÖ viel geredet, kurz über die ÖVP, auch dankbares Thema für euch.
Ich habe mir so diesen Reflex angewohnt, wenn die Caroline Edtstadler irgendjemanden wütend attackiert, dann sympathisiere ich immer mit ihrer Zielperson. Also ja, natürlich ein starker Move auf jeden Fall von der Gehwessler und für uns natürlich auch ein willkommenes Thema.
Wir haben Einigkeit, wir belassen es dabei und der Juni ist der Monat, ist auf jeden Fall der Monat der Leonore Gehwessler und wir haben damit das halbe Jahr schon geschafft. Wir haben Bergfest quasi und jetzt geht's weiter. Wir gehen wieder auf die internationale Bühne und vermutlich, es ist ein historisches Ereignis, historische Bilder, die entstanden sind, ist klar, was da im Juli mit welchem Mann wir uns jetzt erstmals beschäftigen müssen in diesem Jahr. Am 13. Juli findet in US-Bundesstaat Pennsylvania ein Attentatsversuch auf Donald Trump statt. Dieser Attentatsversuch schlägt fehl. Donald Trump, damals eben Präsidentschaftskandidat, überlebt das Attentat mit leichter Verletzung am rechten Ohr. Ein Zuschauer wurde aber getötet, zwei weitere Personen schwer verletzt und auch der 20-jährige Täter wurde am Tatort vom Secret Service erschossen. Es gab dann später, wie wir alle wissen, einen weiteren Attentatsversuch auf Donald Trump. Das ist jetzt die zweite Hälfte des Jahres und das steht sicher im Zeichen des Donald Trump. Frau Rohrer, Sie kennen sich gut aus in den USA, haben dort auch nach der Matura gleich einmal gelebt, habe ich heute nachgelesen. Ein Donald Trump, das hier ist ein historischer Moment, er reckt die Faust hoch, schreit, glaube ich, fight, 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 überzeugt in dem Moment, so nach seiner Erzählung auch Elon Musk dann davon, ihn vollends zu unterstützen. War das eigentlich die Vorentscheidung für die Wahl?
Das glaube ich, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt, weil ich habe auch nicht die ganzen Theorien geglaubt, aber es war doch beachtlich, dass eine ziemlich große Zahl und auch in den amerikanischen Medien das in Zweifel gezogen hat und gesagt hat, na, vielleicht hat er sich das selbst arrangiert. Und das ist schon ganz schlimm, wenn man das an, und jetzt, nach dem Wahlsieg sicheren Präsidenten der USA zutraut, dass er sich selber arrangiert hat, irgendwie verletzt zu werden, um solche Bilder produzieren zu können. Das schaut schon wahnsinnig viel über Donald Trump und den Zustand der amerikanischen Politik im Moment aus.
Also damals, das wirft natürlich einen Schatten dann dieses Ereignis, der sich über den Rest des Jahres und bis heute zieht. Fritz, Frage an dich. Mir kommt vor, ich habe auch auf eurer Seite nach Meldungen über Donald Trump gelesen. Kann es sein, dass es gar nicht so einfach ist, sich über Donald Trump lustig zu machen? Ist ein bisschen paradox, aber...
Das Ding ist, alles, was du über ihn schreiben kannst, macht er dann übermorgen. Und es ist, also es fällt mir schon als professionellen Satiriker schwer, wenn ich jetzt im Internet Witze über Donald Trump sehe, das dann Realität und Fiktion zu unterscheiden. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Bei dem Thema haben wir dann trotzdem was drüber geschrieben. Also bei den großen Dingen, die greifen wir dann natürlich schon auf, auch wenn er wieder die Wahl gewonnen hat und so weiter. Da muss halt dann irgendwas scheinen, weil das Thema dann so groß ist, da kannst du nicht nichts schreiben.
Ihr habt auch das aufgegriffen und habt sozusagen den österreichischen Trump dann mit in die Berichterstattung genommen. Eure Meldung war dann auch, wir sehen jetzt ein Foto von Herbert Kickl mit, glaube ich, einem, man nennt das, glaube ich, einen Earplug. Ist wahrscheinlich Photoshop. Und der Titel ist, will auch sein wie Trump, Kickl lässt sich Ohrläppchen stechen. Also das war...
Für uns war dann auch die Schwierigkeit, wir haben auch sehr darauf geachtet, dass wir dieses Attentat auch nicht in keiner Weise irgendwie gutheißen, weil wir sind doch der Überzeugung, dass politische Gewalt wirklich das Kryptonit einer gesunden Demokratie ist. Und das lehnen wir zutiefst ab. Und ich fand das auch, da habe ich mich wirklich sehr, das fand ich sehr befremdlich, wie dann andere Satirikerinnen und Satiriker das irgendwie gefeiert haben, dass da jetzt der Trump fast erschossen wurde. Und das ist halt was, da steige ich aus. Also ich finde politische Gewalt, das ist für mich eigentlich unter keinen Umständen irgendwas, was wir gutieren.
Ja, ich nehme diese Chance zur Überleitung. Wir kommen zum August. Es ist jetzt kein klassisch innenpolitisches Thema, aber es ist ein Thema, das wahnsinnig viele Leute damals traurig gemacht und betroffen gemacht hat. Die Enttäuschung des Jahres findet kurz vor dem 8. August statt. Wissen Sie, was das Foto zeigt? Das ist eine riesige Menschenmenge vom Stephansplatz aus gesehen am Graben. Viele junge Frauen. Wir sehen hier ein Foto, Sie haben es richtig erraten, also, Frau Rohrer. Soll ich mir die Frage sparen, ob Sie ein Swiftie sind?
Das einzige Politische an der Geschichte ist der eher hilflose Versuch mancher Politiker, sich auf diese mit Armbändchen und so dieser Masse irgendwie anzudienen, aber sonst...
Sie sind kein Swiftie, Fritz?
Ich bin auch kein Swiftie, aber mein halber Freundeskreis hatte gefühlt Tickets und es war schon bitter, das mitzuerleben. Also da freut man sich wirklich ein ganzes Jahr auf dieses Konzert. Da kommt die Taylor Swift einmal nach Österreich und dann sowas. Also hat mir schon sehr leid getan.
Ja, also.
Aber mit Österreich kann man das machen, ne? So ungefähr.
Damals eben, man erinnert sich, es wurde noch schlimmer dadurch, Frau Swift hat sich dann erst über eine Woche später erst gemeldet, blieb zunächst still, eine Katastrophe für bis zu 200.000 erwartete Fans, die dann aber, und mir war es ein Anliegen, auch ein paar positive Dinge zu zeigen, und das war doch ein Hoffnungssignal, die dann eben in der Stadt spontane Partys veranstaltet haben, das waren auch Bilder, die um die Welt gegangen sind, die sozusagen aus Fansicht absoluten Katastrophe hier versucht, um das Beste zu machen. Ich mache jetzt das Kapitel Staatsschutz, Vertrauen, Anschlag nicht auf. Wir haben schon nicht mehr so viel Zeit. Und wir haben noch einen heißen politischen Herbst vor uns. Und in den starten wir jetzt. Denn nach dem August folgt natürlich der September. Und im September ging es in Österreich um alles. In Österreich war am 29. September Nationalratswahl. Und dieser Mann hat sie gewonnen. Wir sehen Herbert Kickl am, ich denke, das Foto stammt vom 29. September Wahlparty im alten AKH in Wien war das. Anlässlich des tatsächlichen Erdrutschsiegs der FPÖ. Es waren, wer es nicht mehr genau weiß, es waren 28,85% bei der FPÖ. Deutlicher Vorsprung vor der ÖVP und vor der SPÖ. Also das sicher, würde ich sagen, Frau Rohrer, in Österreich das wichtigste politische Ereignis dieses Jahr?
Ja, absolut.
Was war Ihre Reaktion? Was hat sich verändert? Was ist so mit ein bisschen Abstand auch Ihre Einschätzung von diesem Wahl?
Was sich verändert hat, wird man erst sehen. Keine Ahnung. Das kommt auf die Bildung der neuen Regierung an, wie viel sich da verändert. Meine Reaktion auf diesen Wahltag war, ja, die anderen sind so lange an der Macht. Nämlich die ÖVP.
Fritz, dieselbe Frage an dich. Was war deine Reaktion? Was ist mit ein bisschen Abstand deine Einschätzung zu diesem Wahlergebnis?
Ja, das ganze Jahr, der ganze Wahlkampf hat sich irgendwie so angefühlt, wie wenn man in Zeitlupe einen Autounfall sieht und man weiß, man kann das nicht verhindern. Und es passiert einfach ganz langsam. Und ja, was soll man sagen? Ich meine, ich glaube, das wahlentscheidende Thema war halt ganz eindeutig die Teuerung. Wenn die Leute kollektiv ärmer werden, dann verlieren sie halt das Vertrauen ins System und wenden sich ironischerweise der Systempartei FPÖ zu, aber das ist ein anderes Kapitel. Und jetzt müssen wir halt sehen, wie es mit der Regierungsbildung weitergeht, ob das gelingt und was das dann im Endeffekt, was dieser Wahltag für Auswirkungen haben wird.
Frau Rohrer, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast das war, aber ich habe einen Podcast gehört, kurz nach der Wahl. Und damals war Ihre Einschätzung, Sie haben gesagt, Sie sagen, die Chance für eine blau-schwarze Regierung ist bei 60-40. Hat sich das geändert durch die Ereignisse seither, durch diese Regierungsbildung, geplante Regierungsbildung? Oder sagen Sie nach wie vor, also wie schauen diese Prozentzahlen heute aus Ihrer Sicht?
Naja, ich würde sagen, so wie die sich aufgeführt haben in den letzten Tagen, würde ich die Chance, dass sie doch noch zu einer blau-schwarzen Regierung kommen, minus Nehammer, verstärkt haben. Aber ich habe mich so oft geirrt, wahrscheinlich auch hier. Nur die Frage ist, wie lange dann das haltet, ne?
Genau, wir haben jetzt für die Podcast-Zuhörer, wir senden ja auch als Podcast, wir sehen jetzt auf der Leinwand die drei, die es jetzt miteinander versuchen, Gamma zu, Andreas Babler, Karl Nehammer, Beate Mein-Reisinger. Es wird, so wie es ausschaut, keinen Kanzlerkickel geben? Fragezeichen?
Ja, so wie es heute ausschaut, was ist morgen? Keine Ahnung. Es wird jedenfalls, wenn es einen Kanzlerkickel gibt, keinen Nehammer mehr geben. Hoffe ich zumindest. Nein, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wenn sich jemand so festlegt, wie der Bundeskanzler Nehammer, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann umfällt. Aber wahrscheinlich entzieht sich die österreichische Innenpolitik eh jeder Vorstellung.
Also ich finde, das Hauptproblem, das diese drei Personen gerade haben, ist, dass sie sind Personen mit sehr unterschiedlichen Weltbildern, sehr unterschiedlichen Meinungen und sehr unterschiedlichen Definitionen von konstruktiver Politik. Und die müssen halt jetzt entscheiden, wie man 20 Milliarden Euro einsparen. Und ich finde, das gelingt nur dann, wenn diese drei Personen ein Maß an Kompromissbereitschaft an den Tag legen, was ich zu meinen Lebzeiten bisher noch nicht einmal in der großen Koalition, weil sie nur noch zu zweit waren, erlebt haben. Jetzt sind sie zu dritt. Also das ist, finde ich, die große Herausforderung, und das wird entscheiden, ob das gelingt, ob sie sich bei der Budgetfrage einigen können, finde ich, das ist die entscheidende Frage, die dann beantworten wird, ob wir einen Kanzler Nehammer oder einen Kanzler Kickl haben werden.
Frau Rohrer, Sie haben einen etwas größeren Beobachtungszeitraum als Fritz Jergic aus Ihrer Erfahrung heraus. Wie schätzen Sie das ein? Ist das möglich überhaupt, die Chance, dass hier ein Kompromiss gefunden wird zwischen diesen drei, wie Fritz sagt, natürlich teilweise sehr unterschiedlichen Parteien, auch noch zum ersten Mal zu dritt?
Natürlich ist es möglich. Die Frage ist, ob sie wirklich wollen und wie lange diese Kompromisse halten, ob die falsch sind oder nicht. Aber fürs Erste ist es sicher möglich. Man kann ja alles verkaufen. Ne? Das Beste aus drei Welten. Kann ich nur eines bitte nicht. Ja? Wir sind die Zuckerkoalition. Das wäre wirklich ein weiterer Tiefpunkt.
Noch eine Ja-Nein-Frage. Wird es vor Weihnachten eine Regierung geben?
Was glaubst du?
Nein.
Beide sagen nein. Es ist nicht damit zu rechnen. Und wir wir werden zweistellig. Wir kommen zum 10. Monat des Jahres. Wir beginnen mit dem Oktober und wir reden jetzt kurz über folgenden Mann, mit dem wir uns bei Dossier auch viel beschäftigt haben dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob Sie ihn erkennen. Auf dieser Karikatur von Gerhard Haderer. Es ist ein Mann mit schütterem Haar und Brille auf der Stirn, der ein bisschen einnickt. Das Einnicken ist eben eines der Markenzeichen von Sobotka, Wolfgang Sobotka, dem mittlerweile ehemaligen Nationalratspräsidenten. Und wie ich im Standardforum mal sehr treffend gelesen habe, jemand hat ihn als die personifizierte ÖVP auch bezeichnet. Würden Sie das auch so sehen, Frau Hauer?
Ja, ich würde das auch so sehen und zu meiner eigenen Überraschung würde ich Folgendes sagen. Rosenkranz hören und Rosenkranz sehen und an Sobotka denken, hätte ich mir nicht vorgestellt.
Verstehe ich Sie richtig? Sie wünschen sich manchmal Herrn Sobotka zurück?
Na, im Vergleich. Ja.
Fritz, geht es dir auch so?
Ich wollte das selber sagen. Also, ich hätte mir nie gedacht, dass man diese Gefühle für einen Sobotka empfinden kann, aber ich hab tatsächlich dann irgendwie im November begonnen, ihn ein bisschen zu vermissen.
Also Wolfgang Sobotka, man kann es in unserem Magazin nachlesen, ein Meister der politischen Kraftakte und Seiltänze und Gratwanderungen, ein Meister des Vermischens von persönlichen und Parteiinteressen und öffentlichen Ämtern. Ja, es gab da auch ein paar Skandale. Und dennoch, wenn ich es mal so zusammenfassen darf, sagen Sie, es kommt jetzt gerade nichts Besseres nach.
Ja, gute Zusammenfassung. Ja.
Das ist schon bemerkenswert, denn immerhin war Herr Sobotka ja auch bekannterweise der unbeliebteste Politiker in Österreich. Muss man gleich mal nachschauen, wer jetzt der unbeliebteste ist, wahrscheinlich.
Ja, aber das Charmante an ihm war, dass er sogar als irgendwie sich daran erfreut hat, dass er so unbeliebt ist.
Fritz, ich hab noch eine andere Theorie, warum du solche Gefühle für Herrn Sobotka hast. Mir kommt vor, Herr Sobotka war für euch bei der Tagespresse ein sehr dankbares Thema und ein absoluter Nachrichtenlieferant. Ich habe heute nur kurz auf der Website geschaut, mit dem Schlagwort Sobotka habe ich 181 Tagespressemeldungen gefunden. Kann das sein?
Ja, der Typ hat einfach überhaupt kein Schamgefühl gehabt. Also er hat sich für überhaupt nichts geniert. Und ich meine, du musst mal auf die Idee kommen, während einer Rekordteuerung ein goldenes Klavier ins Parlament zu stellen. Und was ich auch noch sehr witzig fand, Randnotiz, ist, dass die Grünen das dann noch verteidigt haben. Die Blimling hat das dann noch verteidigt. Aber das ist dann auch ein anderes Kapitel. Ja, ich meine, eine Person, die natürlich aus satirischer Sicht sehr, sehr viel Material hergegeben hat.
Ein Nachtrag dazu, ich habe auch mit dem ebenfalls ÖVP-Urgestein Klaus Schneeberger, Bürgermeister in Wiener Neustadt, über das Thema gesprochen, über das goldene Klavier, und er legt Wert auf die Feststellung, vergoldetes Klavier. Ja, wir kommen langsam zum Ende des Jahres. Wolfgang Sobotka winkt auch schon auf Wiedersehen hier auf dem Bild. Aber ein Monat bleibt uns nicht erspart. Im November ist dieser Autounfall zum Massenkarambolage, oder ich weiß nicht, wie das die Analogie weitergeht. Es ist etwas eingetroffen, was, glaube ich, viele Menschen vor allem hier in Europa befürchtet haben, nicht wahrhaben wollten. Und am 5. November oder kurz darauf war es dann klar, wir sehen hier Donald Trump in einer seiner bekannten Posen, daneben Melania Trump, wird wieder US-Präsident. Am 5. November war es soweit. Trump ist wieder bald im Weißen Haus, bald wieder der mächtigste Mann der Welt. In den USA heißt das, er ist es auch für die nächsten 4 Jahre. Da gibt es keine Koalitionen, die zerbrechen oder irgendwas. Das ist jetzt einmal einzementiert. Es war am Ende gar nicht knapp, das muss man festhalten. Trump gewann alle dieser berühmten Swing States und die Hoffnung der Demokraten und wahrscheinlich vieler progressiv denkender Menschen auf der Welt, verkörpert von Kamala Harris, löste sich dann auf. Frau Rohrer, ich möchte Sie gleich auch zitieren. Sie haben einen ungewohnt persönlichen Kommentar geschrieben zu diesem Thema. Ich zitiere: Alle Träume werden zu Asche, alle Hoffnung zu Lehm. An diesen Text denke ich nun, weil Donald Trump, Lügner, verurteilter Betrüger, unverhohlener Sexist in den USA nach einem Erdrutschsieg zurück ins Weiße Haus gewählt wurde. Warum ist Ihnen das Ergebnis dieser Wahl so nahe gegangen?
Naja, das, was Sie zitiert haben, sind Zeilen eines Liedes. Ja. Jetzt ist mir deshalb persönlich so nahe gegangen und noch immer, weil ich seit den 60er Jahren der Meinung war, oder seitdem ich die USA im Blickfeld habe, der Meinung war, die sind im Gegensatz zu vielen europäischen Staaten fähig, sich im letzten Moment vom Abgrund zurückzureißen. Das haben sie seit 1945 immer wieder bewiesen. Sie hatten schon schwierige antidemokratische Phasen, aber im letzten Moment, und das war ja 20 eigentlich auch so, das Ausmaß dieses Wahlsiegs wurde ja von den Demokraten bewerkstelligt und nicht von ihm. Aber wenn irgendwer Donald Trump verstehen will, dann soll er ins Kino gehen und sich Apprentice anschauen. Und da weiß man, woher er kommt. Das ist ein ganz guter Film. Aber deshalb, und jetzt habe ich das Gefühl, das, was ich 50 Jahre lang geglaubt habe, oder als Gewissheit vor mir herumgetragen habe, das ist mit dem 5. November perdu. Mhm.
Fritz, es war dann wahrscheinlich der Morgen des 6. November, der für viele von uns ein schlimmes Erwachen war. Wie war das bei dir?
Ich bin die ganze Nacht wach geblieben und habe das verfolgt. Und ja, ich habe eigentlich felsenfest damit gerechnet, dass Kamala Harris gewinnt, weil ich mir dachte, dass Trump zu verhindern eigentlich ein starkes Wahlmotiv sein könnte. Hätte sogar fast Geld gewettet, weil ich gesehen habe, dass die Quoten so gut waren für Kamala Harris. Habe es dann Gott sei Dank nicht gemacht. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, ich kann mich erinnern, wie Fox News vor vielen Jahren eine Sondersendung gemacht hat, weil der damalige Präsident Obama mal ohne Krawatte irgendwo erschienen ist. Und dann liest man sich durch den Wikipedia-Artikel von Donald Trump mit den ganzen Allegations und Skandalen und Verurteilungen und fragt sich, wie das eigentlich möglich ist. Und ich glaube, das werden Historiker beantworten müssen. Das kann man gar nicht beantworten. Was ich schon ein bisschen auch einwenden möchte, ist, also ich möchte nicht so einstimmen in diese apokalyptische Stimmung. Man darf bei Donald Trump nicht vergessen, er wäre gern ein Putin, er wäre gern ein Xi, aber das ist er nicht. Er ist im Endeffekt ein sehr redseliger Immobilienmakler. Er hat nicht die Intelligenz von einem Xi oder von einem Putin, er hat nicht dieses machtkalkulatorische Denken. Er ist ein irrsinnig sprunghafter Mensch. Er ist total darauf versessen, was die Leute von ihm denken. Wir werden sicher viele Skandale erleben. Wir werden oft den Kopf schütteln in den nächsten Jahren. Es werden sicher einige Dinge passieren, die von seinen Nachfolgern rückgängig gemacht werden. Aber ich glaube, was wir nicht erleben werden, wird ein Ende der US-amerikanischen Demokratie. Das glaube ich nicht.
Frau Rohrer rümpft die Nase ein wenig, Sie sind sich da nicht so sicher.
Ja, ich kann nur sagen, sein Wort in Gottes Ohr. Mhm.
Zum Abschluss dieses Monats und dieses bisherigen Jahres, dann schauen wir in die Zukunft. Wenn es nur Trump wäre, wäre es ja vielleicht nicht so schlimm, aber es ist ja nicht nur Trump. Ich zitiere jetzt nochmal aus Ihrem Kommentar, Frau Rohrer, Sie schreiben, der Hang zum starken Mann ist unübersehbar. Und nicht nur in Europa starren Teile der Medien und der Gesellschaft geschockt aus den Fenstern, sind also untätig. Und sie schreiben aber dann, Es wird auf die Achtsamkeit, die Hellhörigkeit, die Entschlossenheit und das Rückgrat einzelner Personen ankommen. Es muss genügend von ihnen geben, die den Griff zur Notbremse auf der Fahrt ins Autoritäre nicht scheuen. Ich glaube, Sie sprechen in dem Zusammenhang im Kommentar über die Institutionen der Demokratie. Können Sie uns noch einmal kurz sagen, was Sie damit genau meinen?
Naja, es gibt beim Angriff sowohl in Amerika wie auch leider Gottes bei uns auf die Institutionen wird es darauf ankommen, dass genügend Leute Rückgrat beweisen und sagen, nein, stopp. Bei uns ist es noch nicht gefährlich, in Ungarn ist es schon gefährlich, weil bei uns ist die Zweidrittelmehrheit im Parlament noch als Schutz möglich, in Ungarn nicht mehr. Es müssen einfach mehr Leute mit Zivilcourage Nein sagen können. Und das wird in Amerika auch sein. Ich meine, wenn die alle so in die Knie gehen, wie das jetzt ausschaut, wird's ganz schlimm, ganz schlimm.
Die gute Nachricht ist, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt dieses Jahr, in dem wirklich viel Schlimmes, Deprimierendes passiert ist, wir haben es jetzt Revue passieren lassen. Wir haben die Monate Jänner bis November durchdekliniert. Und der Dezember, der ist einfach noch zu jung. Ab jetzt sozusagen steht es in den Sternen. Es ist wieder alles möglich. Wir werden uns zur Beruhigung jetzt einmal ein gemütliches Kaminfeuer mit gemütlichen Weihnachtssocken an die Wand werfen und können uns jetzt mal ein bisschen ausschütteln. Frau Rohrer, Fritz, danke mal für die tollen Einschätzungen für dieses Jahr. Abschließend, jetzt versuchen wir mal wieder ein bisschen den Blick an den Horizont zu richten. Was war das für ein Jahr? Was wird bleiben und wie geht es jetzt weiter? Ganz kleine Frage.
Ich fange von rückwärts an, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Was war das für ein Jahr? Ein sehr interessantes Jahr im Sinne des chinesischen Sprichworts, das ja eigentlich ein Fluch ist. Mögest du ein interessantes Zeit erleben. Es war ein Jahr eigentlich, wo wir viele Lektionen hätten lernen können, aber in Österreich, sage ich jetzt einmal, das aber liegen haben lassen und irgendwie am Weg zur Wiederholung alter Fehler sind, aber vielleicht kommt alles ganz anders und viel besser.
Fritz, bitte.
Ja, ich glaube, Karl Kraus hat gesagt, Österreich ist das einzige Land, dass aus Erfahrung dümmer wird. Und das hat man vielleicht auch in diesem Jahr ein bisschen gesehen. Ja, ich meine, was die Zukunft betrifft, ich war bis Corona eigentlich immer ein relativ optimistischer Mensch und mir gedacht, die Zukunft kann eigentlich nur besser werden. Nach all den Dingen, die seither passiert sind, haben sich meine Ansprüche ein bisschen reduziert. Ich wäre eigentlich schon sehr zufrieden, wenn wir im Jahr 2025 nicht noch irgendwie ein historisches Ereignis durchleben müssen. Ich möchte ein langweiliges Jahr, wo möglichst nichts passiert. Idealerweise vielleicht ein Waffenstillstand in der Ukraine oder was auch immer. Jedenfalls kein Weltkrieg und dann wäre ich eigentlich schon zufrieden.
Danke. Fritz hat jetzt schon so seinen positiven Weihnachtswunsch schon formuliert. Ich habe Ihnen beiden ja vorher eine Frage verraten. Das war, ich habe gesagt, als letzte Frage werde ich Sie fragen, ob Sie uns etwas sagen können, was Ihnen Hoffnung macht fürs neue Jahr, für die Zukunft. Irgendeinen Silberstreif am Horizont. Ganz spontan wussten Sie es vorher nicht. Hat sich in der Zwischenzeit bei Ihnen was herauskristallisiert, Frau Rohrer?
Also mir macht nach wie vor und immer wieder Hoffnung, dass ich mich in den 70er Jahren unglaublich geirrt habe. Ich hoffe, ich mache das diesmal wieder. Was meine ich damit? Ich bin in den 70er Jahren nach einigen Jahren Ausland nach Österreich zurückgekommen. Der Kommunismus war auf dem Vormarsch. Die kommunistische Partei in Italien hatte über 30%. Das war die Rede vom Eurokommunismus. Österreich war umgeben auf Osten von kommunistischen Ländern, und die haben gedacht, bist du eigentlich noch zu retten, dass du dich in dieses Europa am Weg zum Kommunismus niederlassen willst. Und 20 Jahre später war alles anders. Die Berliner Mauer ist gefallen, also meine ganzen Befürchtungen der 70er Jahre, es hat zwar gedauert, aber im Endeffekt kam es anders.
Alles ist möglich, nichts ist fix, kann man so zusammenfassen?
Ja, auf beide Seiten allerdings.
Ja. Fritz, gibt es bei dir noch irgendeinen Hoffnungsschimmer, der dich zuversichtlich stimmt, dass es ein langweiliges Jahr wird vielleicht?
Also wie gesagt, ich bin zufrieden, wenn es kein historisches Ereignis gibt, das wieder alles verändert und die Karten neu mischt. Und dann wäre ich zufrieden.
Super. Wir drücken die Daumen. Ich bedanke mich jetzt bei meinen Gästen und bevor sie Ihnen den wohlverdienten Applaus spenden, habe ich noch eine kleine Aufmerksamkeit für Sie. Es sind zwei Kuverts, aber es ist kein Geld darin, wie auch in diesen Sphären, über die wir heute gesprochen haben, oft üblich. Aber nein, unser Gastgeber hier, das Volkstheater, hat ermöglicht, dass wir Ihnen jeweils zwei Karten schenken können für eine Vorstellung Ihrer Wahl. Wir würden natürlich empfehlen Aufstieg und Fall des René Benko in Kooperation mit Lussier. Aber Sie haben die freie Wahl, das werde ich Ihnen dann gleich übergeben. Und jetzt würde ich Sie, liebes Publikum, bitten um einen großen Applaus für unsere Gäste, Frau Rohrer, Herr Jakic. Ja, das ist Ihr Applaus, dem Publikum hat es gefallen. Ich würde sagen, das kommt gut an, das machen wir jetzt jedes Jahr.
Ja.
Also, wir werden unser Möglichstes dazu tun. Und vielen, vielen Dank im Namen des ganzen Dossierteams, dass Sie beide heute da waren, dass Sie mit uns Ihren Durchblick, Ihren Humor geteilt haben und mit uns dieses Jahr Revue passieren haben lassen. Ich bedanke mich ebenfalls bei unserem Publikum. Viele davon, die meisten davon, Dossiermitglieder, Dossierunterstützer, ohne Ihnen würde es uns nicht geben. Ohne Sie würde es unser Medium nicht geben, würde es unsere Magazine nicht geben, würde es solche Veranstaltungen nicht geben. Herzlichen Dank dafür, für Ihr Vertrauen, für Ihre Treue. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Danke, dass Sie heute da waren. Wenn Sie noch nicht Dossiermitglied sind, werden Sie es. Wenn Sie den Podcast hören und das nächste Mal nicht nur hören wollen, sondern auch sehen wollen, dann werden Sie gleich Mitglied. Dann können Sie gratis hier zum Dossier-Hinterzimmer kommen. Und es gibt außerdem in wenigen Tagen unser neues Dossier Mini, unser neuestes Magazin mit vielen spannenden Themen. Sichern Sie sich die neueste Ausgabe, verschenken Sie es zu Weihnachten. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrem Kauf unsere Arbeit unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Dossier Hinterzimmer im Jahr 2025. Dankeschön.